Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Jochen Siegert. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben heute einen spannenden Gast, und zwar den Andreas Bocek von IDNOW, CEO von IDNOW. Ich glaube, alle von uns haben schon mal IDNOW genutzt, Onboarding von Banken, von Brokerage-Accounts etc. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Andreas hier mal im Podcast habe, um so ein bisschen auf IDNOW, auf die Historie zurückzuschauen und dann auf der anderen Seite ein bisschen auf die Zukunft. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Jochen, vielen Dank, dass ihr heute gelingert habt zum Gespräch. Freue mich.
Jetzt kennen viele vermutlich, wie eingangs erwähnt, euren Service schon mal, aber kannst du vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen die Historie erklären, wo ihr herkommt, also da vor etwas mehr als 10 Jahren euch gegründet habt, auch den Exit und wer jetzt aktuell eure Shareholder sind?
Also IDNOW kennen ja tatsächlich gerade in Deutschland und auch in Frankreich viele von der Nutzung verschiedensten Anwendungsfällen im Bankenbereich, Zahlungsdienstebereich, Kreditkarten, bis Telekommunikationsanbieter, Sportwetten. Gegründet wurde das Unternehmen in Deutschland hier in 2014. Damals mit einem klaren Blick auf Finanzdienstleistungsindustrie. Ging eigentlich um den ganz einfachen, das ganz einfache Problem zu lösen, die Situation, dass ich beim Onboarding für eine Kontoeröffnung eigentlich in eine Postfiliale gehen musste. Und Armin, einer unserer Gründer, damals irgendwie auch tatsächlich eine Stunde, glaube ich, in dieser Schlange in der Postfiliale verbracht hatte. Und das muss eigentlich im digitalen Zeitalter besser gehen. Ja, das war der Start. Seitdem, sicherlich in den ersten Jahren, ist IDNOW primär bekannt gewesen für das Thema Videoident. In Deutschland mit allen Stärken und Schwächen ist eines der sichersten Produkte nach wie vor europaweit. Auf der anderen Seite sicherlich in der Nutzererfahrung nicht unbedingt das Produkt, was man sich in 2025 oder 2026 noch wünscht. Die Firma hat sich stark weiterentwickelt in dieser Zeit. Mittlerweile über 60% unseres Geschäfts in automatisierten Produkten. Wir haben über
automatisiert die heißt, ihr habt eine Schnittstelle und ich nutze dann KYC über eine andere Methode und nicht über Videoident.
Gibt beides, gibt PSD2 datenbasierte Schnittstellen, okay. Aber es gibt natürlich auch die vollautomatisierte dokumentenbasierte Legitimation. Die ist allerdings in der reinen Form nicht anwendbar im GWG-Umfeld, im Wertwäschegesetz, ist aber natürlich anwendbar für andere Use Cases wie im Telekommunikationsbereich. Im Geldwäschegesetzbereich gibt es das automatisierte Produkt mit der dokumentenbasierten Verifizierung nur in Verbindung mit dem Pennywire, also diesem Minimalbetrag, der überwiesen werden muss.
Also quasi, ob das Konto existiert auf den Namen des Anwenders.
Okay. Mhm. Und wie gesagt, mittlerweile 60% des Geschäfts in diesem Bereich. Wir sind mittlerweile zu gut einem Drittel, knapp 40% der Umsätze kommen aus dem Ausland, nicht mehr nur in Deutschland. Wir haben in 2024 unseren eigenen Vertrauensdienstanbieter in Betrieb genommen, mit dem wir gerade im Signaturbereich wichtige Schritte gemacht haben, wo wir jetzt auch im Zusammenhang mit der anstehenden regulatorischen Veränderung in 27 und Ende 26 schon die EIDAS große Anwendungsmöglichkeiten sehen, um das von der Regulierung geforderte tatsächlich auch umzusetzen. Wir haben zwischenzeitlich 2019 mal Corsair Capital als einen unserer Gesellschafter gewonnen, damals als größten Minderheitsgesellschafter. Ich habe kurz über den Exit, den vermeintlichen Exit gesprochen. Der vermeintliche Exit war, würde ich sagen, primär für uns jetzt als Team und für Corsair eine Reaffirmation Ihrer Hypothese, nämlich, dass Sie hier wirklich nochmal Gas geben wollen, dass Sie eine große Chance eigentlich sehen im europäischen Markt und haben tatsächlich Ende 24, Anfang 25 alle anderen Gesellschafter rausgekauft, die Firma nochmal neu aufgestellt für die nächsten 3 bis 5 Jahre mit dem Ziel, die Legitimations- und Fraud Prevention-Plattform für die nächste Dekade zu bauen.
Jetzt ist natürlich so, wenn die Gründungshypothese stimmte, dass der Gründer in der Schlange nicht stehen wollte, ist natürlich ein Thema, aber das andere Thema ist natürlich auch von der Anbietersicht, also von der Bankensicht, weil das Positivverfahren hat ja auch wahnsinnige Conversion-Verluste. War das dann auch so, dass die Einführung von dem Video-Ident dafür gesorgt hat, dass die Conversion bei den Banken gestiegen ist?
Die Conversion bei den Banken ist auf jeden Fall gestiegen im Vergleich zum Post-Ident-Verfahren. Und je nachdem, wie viel Aufwand unser einzelner Kunde auf die Optimierung der Conversion richtet, kommt man mit dem Video-Ident-Verfahren bis auf 85% Conversion typischerweise. Das ist deutlich besser als ein Post-Ident. Es bleibt aber natürlich über das Verfahren mit einem menschlichen Agenten im Call, den Anforderungen, die aus der BaFin-Verfügung sich ableiten, bleibt natürlich schon bleiben gewisse Hürden zu, haben wir wahrscheinlich was eine optimale Conversion in dem Bereich wäre, irgendwie 90-95%, die wird man mit einem Video dann nur sehr, sehr schwer abbilden können.
Und heißt es, dass dann die digitalen Varianten, also sei es über die PSD2 oder über den Personalausweis, den man einfach hinten an die NFC-Schnittstelle hält, ist da die Conversion noch höher oder ist die mehr oder weniger dann auch gleich wie beim Video-Ident?
Also wir sehen beim Personalausweis in Kombination mit dem PIN die höchsten Conversion Rates, würde ich auch sagen, als CEO von IDNOW, das ist der beste User Flow im Moment im deutschen Markt ist. Die Herausforderung liegt dabei eher auf der Nutzerseite, denn es gibt nach wie vor bestenfalls 30% der deutschen Nutzer, die zum rechten Zeitpunkt den Ausweis, den richtigen PIN zur Hand haben und sich dann mit dem Telefon durch den Prozess bewegen. Also das ist schon nach wie vor noch ein Randphänomen im Gesamtaufkommen an Legitimation. Ist aber aus meiner Sicht im Moment das eigentlich das beste Verfahren.
Ja, ja. Ich fand immer, als ich euch jetzt die ganzen letzten 10 Jahre beobachtet, fand immer sehr, sehr spannend, wie ihr sehr unternehmerisch an das ganze Thema reingekommen seid. Weil Ident haben ja viele gemacht. Wir haben ja da auch viele große Corporate-Initiativen gesehen, die dann alle gescheitert sind, weil sie teilweise zu weit nach vorne gegangen sind oder zu thesenbasiert. Deswegen, ich fand immer euch sehr unternehmerisch getrieben, sehr fokussiert auf Problemlösung. Und das hat letztlich auch dafür gesorgt, dass ihr so gut gewachsen seid, natürlich dann auch jetzt die Position habt, die ihr habt. Also von daher Gratulation erstmal rückblickend für die letzten 10 Jahre.
Danke sehr.
Aber lass uns mal nach vorne schauen, weil ich finde allein die Tatsache, dass da jetzt dieser Shareholder-Wechsel bzw. Rauskauf stattgefunden hat, ja alleine schon mal sehr, sehr aussagekräftig, weil wenn man sich schaut auf einer paneuropäischen Karte, man hat ja da in jedem Land verschiedene Anbieter, es ist hochfragmentiert und es schreit ja geradezu danach, dass es da zu einer Konsolidierung kommt. Und ihr seid ja sehr, sehr früh auch, glaube ich, über Akquisitionen nach Frankreich gegangen. Kannst du da ein bisschen was sagen, wie du die europäische Landkarte siehst und wie du da eine Konsolidierung erwartest?
Ja, also wir sind tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, 2021 durch eine Akquisition in Frankreich gewachsen und durch eine Akquisition in Deutschland. Auch organisch natürlich, sowohl vor diesen Akquisitionen als auch danach. Haben uns aber jetzt in den letzten Jahren und eigentlich seit Gründung immer auf diese Kernmärkte Deutschland und Frankreich in der Tochtergesellschaft eben fokussiert. Das wird sich radikal ändern ab 2027 mit der Vereinheitlichung der Geldwäschedirektive auf der EU-Ebene wird im Prinzip tatsächlich das erste Mal in Europa ein Satz an Methoden Zugang zu allen Märkten gewähren. Oh, interessanterweise liest man dann ja viel über Wallets, die das alles bestimmen werden und dominieren werden, liest viel über die EIDs, die das tun werden. Unsere Sicht auf die nächsten mindestens 5 Jahre ist, dass es ein sehr, sehr bunter Mix an Methoden sein wird. Wir sehen Ende des Jahres die EUDI-Wallets in den Markt kommen, über die EIDAS 2.0-Novellierung. Damit kommen erst einmal EUDI-Wallets in den Markt. EUDI-Wallets müssen von jedem EU-Mitgliedstaat einmal auf staatlicher Ebene angeboten werden. In den meisten Ländern, vor allem in den großen Ländern, geht man davon aus, dass es auch mehrere private Initiativen in dem Bereich geben wird. Letzte Schätzungen liegen irgendwo bei knapp 100 Wallets, die eine Bank Ende 2027 in der Lage sein muss, zu prozessieren.
100.
100. Können ein paar weniger sein, aber wenn wir 27 Mitgliedstaaten haben und sagen wir, in jedem Mitgliedstaat haben wir nochmal mindestens eine private, dann sind wir schon über 50. Dass in Deutschland, Frankreich möglicherweise mehr als eine private Initiative geben wird, ist nicht unvorstellbar. Also ich sehe relativ schnell 65 bis vielleicht knapp 100, ist eine ganz realistische Bandbreite. Dazu gibt es in den meisten Ländern heute ein EID-Verfahren. Also EID-Verfahren, das wäre in Deutschland ein Personalausweis in Kombination mit einem PIN-Code, und zwar dem richtigen PIN-Code nach dem Transport-PIN. Wichtiger Schritt dahin, dass es dann einsatzbereit ist. Das heißt, kommen sehr schnell nochmal 15, 20, vielleicht irgendwann 27 Verfahren dazu. Und dann gibt es über die Regulierung vorgegeben, ja nach wie vor noch die dokumentenbasierte Legitimation, so wie wir sie heute kennen, Videodent, automatisierte Verfahren. Also wir reden sehr schnell von wahrscheinlich 75 bis 100 Verfahren mindestens, die in irgendeiner Form abgebildet werden müssen. Und interessanterweise sind ja die Banken, die verpflichteten Parteien nach GWG, sind auch verpflichtet, diese Verfahren anzunehmen. So, da geht unsere Reise hin. Unsere Reise geht hin, weiterhin das zu tun, was wir heute tun, nämlich dokumentenbasierte Legitimation aus einer Hand anzubieten, das sicher, vertrauensvoll, skalierbar, einsetzbar in allen europäischen Märkten, aber auch für unsere Kunden das Thema Komplexität rauszunehmen, zu reduzieren. Ja, als Bank, als Finanzdienstleister, ich grundsätzlich wenig bis kein Interesse, tief in das Management, in die technische Umsetzung dieser ganzen Schnittstellen zu gehen. Als Bank, als Finanzdienstleister habe ich eine bestimmte Anzahl neuer Kunden, die ich im Jahr prozessieren möchte. Und für die brauche ich eine Antragsstrecke, die das dann einheitlich über Europa hinweg, über europäische Dokumente und Nutzer, aber auch außereuropäische, aus einer Hand liefert. Das ist der Anspruch. Das ist sagen wir, auch der Teil oder das Projekt, in das der größte Aufwand und der größte Fokus in den letzten 12 Monaten bei Adenauer geflossen ist. Das ist ein Produkt, was wir im zweiten Quartal in den Markt bringen werden und dann anfangen mit den bestehenden Kunden und allen neuen möglichen Kunden daran zu arbeiten, das bis 2027 zu implementieren und umzusetzen.
Also es klingt ja nicht nur, um es überhaupt compliant zu sein und zu unterstützen paneuropäisch, ein Riesenaufwand, sondern alleine nur zu überlegen, es gibt ja dann wahrscheinlich noch 100.000 Änderungen auf dem Weg von 2027 weiter, die man ja dann auch als Dienstleister und als Experte, aber natürlich auch als verpflichtet, als Bank in irgendeiner Weise umsetzen muss, wenn man es in-house macht. Also von daher, ich stell mir das für eine Riesenkatastrophe vor, wenn ich das irgendwie so nebenher mache. Also von daher, das spricht ja eigentlich eher dafür, dass ich spezialisierte Anbieter wie euch da nehme, um letztendlich das ganze Thema wegzugeben und zu sagen, ich habe hier nur den Vorfall KYC und dann kommt er später in Rot oder in Grün zurück und gut ist. Und wie dann der Prozess läuft, da gibt es dann spezialisierte Anbieter wie euch, die das dann machen.
Genau, das ist die Vision. Auch auf dem Weg gibt es natürlich noch Änderungen, Herausforderungen, gerade was die Wallets angeht. Ist ja auch bis heute noch nicht die letzte Implementierungsverordnung wirklich klar. Aber ich halte die Erwartung für sehr realistisch, dass in 2027 mehr Verfahren und mehr Komplexität angeboten werden von der Industrie, als die Kunden notwendigerweise gerne hätten. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir sehen, die Chance, für die wir das Produkt bauen. Das ist letztlich auch ein definierender Moment in dieser Industrie in den nächsten 5 bis 10 Jahren sein, wie seinerzeit das erste Rundschreiben der BaFin zum Thema Videoident.
Ja. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, nochmal die Seiten wechseln auf die Bankseite, habe die Verpflichtung, den Kunden zu identifizieren und habe das ja heute beispielsweise über euch in Deutschland gemacht und habe vielleicht noch ein paar Niederlassungen im Ausland. Wird es dann so sein, dass ich jetzt vielleicht paneuropäisch eine Identifikation anbiete, im Vergleich zu heute, wo ich nur mit einem Dienstleister das mache? Oder ist es so, dass ich ohnehin schon heute das Problem habe, paneuropäisch diese Identifikation machen zu müssen, weil ja ich ein Deutscher, ein Portugiese, ein Italiener und ein Spanier auch als Kunde in Deutschland haben kann?
Also heute richtet sich das Setup beim Kunden sehr stark nach dem Sitz der Bank oder der Institution, mit der ich interagiere. Ja, wenn ich eine deutsche Bank bin oder eine deutsche Bank bin, dann ist typischerweise muss ich auch heute schon Kunden aus dem europäischen Ausland und normalerweise eigentlich auch aus dem internationalen Ausland prozessieren können. Das heißt, die Notwendigkeit zu diesen Fähigkeiten des Onboardings brauche ich sowieso. Gibt es durch eine ID Now, gibt es aber ehrlicherweise auch durch Konkurrenten. Mhm. Was sich ändern wird nach vorne hin, ist, heute muss ich als Bank für Deutschland den richtigen Anbieter identifizieren, integrieren, testen, skalieren, Vertragswerke aufsetzen, die alle Verpflichtungen der Bank irgendwie auch regeln im Innenverhältnis mit dem Anbieter. Ich muss dasselbe aber auch für Frankreich machen, ich muss dasselbe für Kroatien machen, ich muss dasselbe für Spanien machen. Was sich eben ändert wird oder was sich 2027 ändern wird, ist, dass all das wegfällt. Mhm. Ich kann dann mit einem Anbieter über alle Länder hinweg mit einem Satz an Werkzeugen, an Methoden über die Länder hinweg gesetzeskonform meine Nutzer onboarden. Und zwar Nutzer aus dem europäischen In- und Ausland, aber auch eben internationale Nutzer.
Okay, verstehe. Und jetzt mal vielleicht nochmal einen kleinen Blick zurück, seitdem ihr eine Internationalisierung gemacht habt. Wie hat sich das bei euch dargestellt? Seid ihr quasi in einen anderen Markt gegangen und habt dort Marktanteile gekauft? Oder seid ihr mit Kunden, beispielsweise euren deutschen Finanzdienstleistungskunden, quasi mitgewachsen, um mit denen dann auch die Identifikation KYC in anderen Ländern zu machen? Oder vielleicht eine Mischung aus beiden?
Es war tatsächlich ein bisschen eine Mischung aus beiden. Okay. Frankreich, würde ich sagen, ist traditionell als Markt, in dem man von außen eintritt, als nicht-französisches Unternehmen relativ schwierig. In Frankreich haben wir die Akquisition der damaligen Ariad Next gemacht, um dort einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Haben auch seitdem das Geschäft dort sehr, sehr erfolgreich weiterentwickelt. Haben andere europäische Märkte, sind wir typischerweise angegangen mit einem Ansatz, mit bestehenden Kunden in diese Märkte erstmal reinzukommen, Technologieprodukt zu verfeinern, anzupassen, wo das notwendig ist. Typischerweise sagt man bei allen europäischen Märkten heute, naja, das können wir schon, Ja, stimmt auch zu 85, 90, 95%. Merkt aber dann doch, dass jeder europäische Markt irgendwie auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Wir haben diese Anpassungsarbeiten meistens mit bestehenden Kunden gemeinsam unternommen und dann auf der Basis etablierter Prozesse, User Flows, Produkte angefangen, neue Kunden lokal zu gewinnen.
Okay,
Sowohl
verstehe.
im Direktvertrieb als auch über Partner.
Wenn ich so nach vorne schaue, mit der Harmonisierung, heißt es ja, dass wir vermutlich dann auch eine Konsolidierung erwarten können von den verschiedenen Dienstleistern und dann eher das den etablierteren, größeren Dienstleistern versus kleineren regionalen Dienstleistern in die Hände spielt, oder?
Ja, nein. Also heute ist der Markt auf jeden Fall sehr, sehr stark fragmentiert. Es gibt verschiedenste Dienstleister für das Thema Identifizierung, Legitimation, Onboarding, große und kleine. In beinahe jedem europäischen Land gibt genügend Anbieter, die heute sich schon über das Thema Orchestrierung, also die Verbindung all dieser verschiedenen Methoden innerhalb eines Workflow-Prozessmanagement-Tools positionieren. Daneben gibt es gefühlt 100 E-Signatur-Anbieter, auch in jedem Land unterschiedlicher Marktzugang, Marktangang, leicht unterschiedliche Produkte. Das ist sicherlich mittelfristig kein effizientes Szenario, auch aus Sicht der Kunden kein effizientes Szenario. Wie wird die Konsolidierung genau ablaufen? Das wird sich weisen. Wir erwarten erstmal ab 2027 deutlich steigenden Wettbewerbsdruck, weil durch eine Harmonisierung der EU-Märkte natürlich ein Eintritt für nicht-europäische Unternehmen in den EU-Markt sehr, sehr viel attraktiver wird als heute, wenn ich als Nicht-EU-Unternehmen nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien, Spanien muss. Wir erwarten durchaus eine Differenzierung im Serviceangebot, also für einzelne Player auf der Orchestrierungsebene, auf der E-Signaturebene wird es sicherlich Anwendungsfälle geben, wird es Kundenkonstellationen geben, wo es nach wie vor Sinn macht, das im kleineren Format zu betreiben. Wir gehen aber schon auch davon aus, dass aus Sicht von 3 bis 5 Jahren es zwei, drei große Player in Europa geben wird, die den Gutteil des Aufkommens sowohl des Onboardings, was man heute kennt, das ganze Thema Fraud Prevention, was neu dazukommt, die Signaturen, die drumherum abgewickelt werden, erfasst, erhoben werden, umgesetzt werden, aber auch dann irgendwann qualifizierte Attribute, die wiederum in diese Wallets gespeichert werden müssen. Das alles wird am Ende von, sind wir auf der ersten Ebene wahrscheinlich von zwei, drei großen Anbietern in Europa abgewickelt werden, denke ich mal.
Okay, und ihr wollt natürlich dabei sein. Gehe
Da
ich
wollen
davon
wir auf jeden
aus.
Fall dabei sein. Sind heute einer also wir werden jetzt am Umsatz, an Kundenanzahl, Transaktionsanzahl gemessen, einer der zwei, drei Unternehmen, und die Position würden wir schon gerne verteidigen und im Zweifel auch ausbauen.
Klar, ja, dann drücken wir mal aus deutscher Sicht, wo wir uns, ich sage immer, ein bisschen schwer getan haben, paneuropäische Champions Fintech herauszukristallisieren. Drücken wir da mal die Daumen, dass ihr das auf jeden Fall seid unter den Großen, auch weiterhin nach der Konsolidierung. Aber letztendlich von der Shareholder-Struktur ist es ja im Grunde auch eine perfekte Situation, weil wenn ich jetzt Bootstrap bin und da relativ wenig externes Kapital habe, ist natürlich schwieriger, in so einer Konsolidierungsphase zu überleben und auch die notwendige Finanzkapazität mitzubringen im Vergleich zum Private Equity Player, wo ja Roll-ups eigentlich häufig auch Teil des Geschäftsmodells von Private Equity sind.
Auch das, wobei natürlich das Thema Roll-up jetzt in der aktuellen Phase ein bisschen weniger relevant ist, als es vielleicht noch vor 3 Jahren war
Okay.
oder vor 5 Jahren. Jetzt geht es natürlich schon erstmal darum, das beste Produkt in den Markt zu bringen und die Kunden von der Qualität und den Fähigkeiten des Produkts zu überzeugen. Denn das, was heute ein kleiner Player oder kleinerer Player, den man heute übernehmen würde, oder mehrere kleinere Player anbieten, ist nicht zwingend das Produkt, was in 2028 noch im Markt sehen wird.
Ja. Jetzt mal zum Produkt zu sprechen. Ich gehe ja davon aus, dass dann jetzt viel stärker automatisierte technische Lösungen genutzt werden und eben nicht mehr das Videoident, was ja sehr zeitaufwendig ist, auch sehr kostenaufwendig, weil ich brauche immer Personal, die durch den Prozess durchgehen, individuell mit dem Antragsteller persönlich. Glaubst du, dass ihr da auch Hebel auf der Kostenseite habt mit Synergieeffekten dadurch, dass da sehr viel mehr automatisiert abgewickelt werden kann? Und hat das dann auch Auswirkungen auf im Grunde eure Kunden, wo dann so ein KYC vielleicht noch günstiger angeboten werden kann im Vergleich zu heute?
Also ich glaube, offensichtlich ist der Preisunterschied zwischen dem Videoident, was einen Menschen, einen Mitarbeiter in einem Call erfordert, und dem automatisierten Produkt. Also natürlich das automatisierte Produkt günstiger. Die Verschiebung zu automatisierten Produkten wird auf jeden Fall bei uns bedeuten, dass die Marge, die sich verändert, weil natürlich werden weniger Mitarbeiter notwendig sein, um Videodents zu liefern. Auf der anderen Seite haben wir ein reines Softwareprodukt, das heißt, da sollte die Marge sich einigermaßen positiv entwickeln. Ich erwarte, dass grundsätzlich erstmal der Umsatz pro Transaktion, damit die für den Kunden die Kosten pro Transaktion sich reduzieren werden. Das ist auch relativ klar. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Management der Komplexität natürlich höher. Ja, wenn ich heute in Deutschland aktiv bin, dann reichen mir typischerweise 3 bis 4 Integrationen. Viele Banken haben nicht mehr das. Dann machen Videodent und vielleicht noch ein anderes Verfahren.
Ja.
Wenn ich in 2027 gesetzeskonform europaweit aktiv sein möchte, dann brauche ich 100 Verfahren oder mindestens mal 75. Und diese Komplexitätsreduktion als Dienstleistung ist etwas, was natürlich einen gewissen Wert auch hat und haben muss, das zu entwickeln, das aufzusetzen, das zu testen, das aber dann auch über die Zeit der regulatorischen Veränderung, der technischen Veränderung weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall ein Thema, was in unsere Wertschöpfung dann fällt und wo wir auch erwarten, dass wir da Kunden gewinnen können und letztlich auch in der Lage sein werden, dafür eine Vergütung zu erzielen, die aus Kundensicht werden sich jetzt gerade in Deutschland die Kosten pro Identifizierung auf jeden Fall reduzieren, davon gehe ich aus. Und ich glaube auch, dass sich die Konvertierung verbessern wird. Zum einen, weil weniger Videodent und andere Verfahren. Zum anderen aber vor allem auch, weil ich mehr Verfahren zur Verfügung habe als Bank, durch die ich den Kunden auch in einer Art Wasserfall schicken kann.
Ja. Ja.
Versuche ich das erste Verfahren, was die beste Conversion hat, das nicht funktioniert hat, gehe ich auf ein anderes, und wenn es gar nicht funktioniert, gehe ich auf ein Videodent, was am Ende auch zu einer verbesserten Konvertierung der Nutzer in den verschiedenen Antragsstecken führen sollte.
Wenn ich mir die Komplexität im KYC anschaue und auch jetzt die zukünftige Komplexität, die jetzt noch kommen wird mit den weiteren europäischen Verfahren, auch wenn sie digital sind, heißt das ja, wenn ich als Verpflichteter das in meine App einbauen soll, wird die App ja riesig. Und ich habe euch immer sehr stark wahrgenommen, aber vielleicht ist auch eine Fehlwahrnehmung, dass ihr immer sehr stark auf eure Individual-App gegangen seid. Also quasi der Kunde wird gebeten, die IDNOW-App zu installieren und dann das KYC zu machen. Und ich habe euch wenig in den Banken-Apps gesehen. Aber wie gesagt, das mag eine Fehlinterpretation sein von der kleinen Stichprobe, die ich immer von euch hatte. Aber das spricht doch, diese Komplexität, die jetzt kommt, spricht doch eigentlich eher dafür, dass man das tatsächlich getrennt lässt als eine separate App, oder sehe ich das falsch?
Also, da sind ja mehrere Antworten in der Frage drin. Also fangen wir an mit der Stichprobengröße. Ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen ein Stichprobenproblem. Also wir sind tatsächlich, der weit überwiegende Teil unserer Transaktionen läuft über SDKs, wo wir in der Kunden-App komplett integriert sind. Also,
okay.
Das ist auch heute schon so. Das Problem der Komplexität und damit verbunden natürlich der Größe des SDKs, was dann letztlich den Weg in die Kunden-App findet, das besteht natürlich, das ist real. Da gibt es verschiedene Mittel und Wege technischer Natur, das zu managen. Ja, ein Thema ist, dass man halt bestimmte Teile dieser User Flows nicht permanent im SDK und in der App hat, sondern sie nach Bedarf dann als Web-Applikation aufruft. Mhm. Da geht ein großer Teil der Entwicklungsarbeit jetzt rein, das möglich zu machen, weil ich kann natürlich keine 100 Schnittstellen in SDK packen, um dann irgendwie 5 präferierte Schnittstellen dauerhaft zu bedienen. Ja, das wird ziemlich ineffizient und ist tatsächlich auch gerade aus unserer Kundensicht auch eine wichtige Anforderung, die SDK-Größen da zu minimieren, klein zu halten, schlank zu halten. Mhm. Also da geht die Reise auf jeden Fall hin.
Okay. Mhm. Jetzt hast du vorhin kurz mal das ganze Thema Risikomanagement angerissen. Ich glaube, das ist auch in den Köpfen der Hörer, bei mir war das zumindest auch nicht so verankert, weil ich euch immer in der Schublade KYC hatte. Und es macht natürlich Sinn, jetzt im Rahmen der Audi Wallet, dass es da um mehr geht als einfach nur, ist der Kunde der Kunde, sondern dann wiederkehrend ist der Kunde immer noch der Kunde und gibt es da vielleicht irgendwelche Missbrauchsthematiken. Wie ist euer Ansatz, da ins Risikomanagement reinzugehen und wo fangt ihr an und wo hört ihr auf? Weil Risikomanagement ist ja ein extrem breites Feld, und da wollt ihr euch garantiert auch auf ein spezielles Gebiet fokussieren.
Für uns ist natürlich der Startpunkt ganz klar das Onboarding. Das ist das, was wir seit vielen Jahren machen, verschiedensten Produkten, verschiedensten rechtlichen Umgebungen, verschiedensten Ländern. Aber am Ende ist das so die Kernkompetenz des Unternehmens. Die dokumentenbasierte Legitimation drumherum auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt dieser Kompetenz. Wo die Reise aber hingeht, ist zum einen die Orchestrierung der Verfahren. Da haben wir jetzt ein bisschen schon drüber gesprochen. Damit erhebe ich aber trotzdem initial immer noch nur, in Anführungszeichen, die Identität. In Zeiten von KI, von Deepfakes, von Injection Attacks und gefühlt irgendwie jeden Monat eine neue Art von Fraud Patterns und Bedrohungen, ist damit aber eigentlich nicht getan. Ja, sondern muss den Kunden sicherlich oder den Nutzer ganzheitlicher erfassen. Das beginnt mit dem Verhalten des Nutzers auf seinem Gerät. Das geht weiter, bezieht das Gerät selbst mit ein. Wie oft sehe ich das? Wann sehe ich das? Wo sehe ich das? Wie bewegt sich das Gerät? Dazu kann ich aber heute schon über das Gerät sehr schnell über die Telefonnummer oder bestimmte Logins auch sehen, wie hat sich dieser Nutzer in den letzten 3 Tagen, Wochen, Monaten, Jahren verhalten, kann daraus wieder Schlüsse ziehen. Das geht dann weiter bis zu bestimmten Datenbanken, die wir selbst erheben, wo wir sagen, dieses Gerät, dieses Dokument, diesen Nutzer haben wir schon mal im Zusammenhang mit Fraud gesehen. Das gibt es aber natürlich auch von externen Dienstleistern. Und was dadurch passiert ist, wir etablieren einen ganzheitlichen Blick auf den Nutzer in dieser Situation. Wir bestätigen die Identität und wir geben dann den Kunden einen Score. Ne? Also die Identität ist bestätigt, sonst kommt er bei uns ja gar nicht durch. Ja. Aber selbst wenn wir das bestätigen, können wir trotzdem sagen, na, hier haben wir aber das und das und das Muster gesehen. Wollt ihr, dass wir nochmal weitergehen und das überprüfen oder wollt ihr das selbst übernehmen? Aber in jedem Fall sollte man sich das nochmal angucken, ja, um dann sicherzustellen, dass man nicht nur die Identität bestätigt hat und den Nutzer legitimiert hat, sondern eben auch sicherzustellen, dass sich aus dem Onboarding dieses Nutzers kein Folgebetrug entwickelt. Ja. Das können wir einmalig aufs Onboarding bezogen. Das können wir mit der neuen Plattform natürlich auch durch ein regelmäßiges Überwachen bestimmter Signale, die wir auf eine bestimmte Nutzeridentität auch laufend sehen und können das auch sozusagen im Kundenlebenszyklus oder Nutzerlebenszyklus beim Kunden quasi immer wieder in die Bank oder den Kunden auch reinmelden.
Spannend. Und in dem Kontext ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Wir reden ja sehr stark über diese ganzen Deepfakes. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir nach vorne betrachtet weiterhin auch in irgendeiner Weise noch als Fallback ein Videodent haben werden, seht ihr das Thema? Oder ist es einfach nur noch ein Thema, weil auf Social Media, wo man einfach mal die AI ausprobieren lässt und dann irgendwie ein Promi nachmacht, ist das schon bei den Betrügern angekommen, mal das auszuprobieren?
Ja, das Thema, also dass wir sehen, also alles, was du auf Social Media siehst, sehen auch wir.
Okay. Spannend. Also,
das ist immer eine gute Faustregel und im Zweifel je nach Anreiz, den der einzelne Nutzer dann hat, reichen diese Betrugsversuche tatsächlich auf sehr professionelles Niveau.
Okay. Interessant. Jetzt mal ganz kurz nochmal in die Zukunft geschaut. Du bist ja auch jetzt frisch an Bord, also hast ja jetzt einen Großteil der Reise extern auch beobachtet und bist jetzt erst seit kurzem an Bord. Wo sind die Prioritäten, die du, als du jetzt gekommen bist, gesehen hast, wo du dich festlegen möchtest und wo du quasi das Wachstum für Adinau in der Zukunft siehst?
Also die Priorität ist ganz klar, jetzt diesen Schritt zu gehen von einer Punktlösung, Einzellösung im Onboarding-Bereich, primär Videodent und ein bisschen angeschlossene Verfahren, das rüberzunehmen, sage ich mal salopp, in die Welt einer einheitlichen Geldwäsche-Gesetzgebung in Europa, wo die Anforderungen an uns als Firma, aber auch die Erwartungen unserer Kunden, unserer Nutzer, sich so verhalten, wie wir sie jetzt beschrieben haben. Also das ist ein Riesenschritt, das ist eine Riesenveränderung. Das geht weg von Skalierung, von Operations-Centern, das geht hin zu Software-Business, Orchestrierungsplattformen, das geht hin zu sehr, sehr Integration-Engineering auf sehr breiter Ebene, all diese Verfahren zusammenzubringen. Da geht es aber auch darum, dann komplexe Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Verfahren, diese Sequenzierung der verschiedenen Verfahren, das Reinspielen von Daten von Dritten, das alles zusammenzubringen, um für den Kunden und auch den Nutzer, aber primär unseren Kunden, in Bruchteilen von Sekunden das richtige Ergebnis, die richtigen Empfehlungen abzuleiten, ohne dabei unnötig Nutzer aus dem ganzen Prozess zu verlieren. Ja. Und das ist die Herausforderung, finde ich super spannend, das dann in dem nächsten Schritt auch in europäische Märkte zu bringen und nicht nur Deutschland und Frankreich, sicherlich eine Folgeüberlegung. Es hängt aber am Ende damit zusammen, wie erfolgreich wir den ersten Schritt gehen.
Aber das ist ja auch eine größere Transformationsaufgabe in der Company selbst, auch bei den Mitarbeitern, Sprachfähigkeiten, weg vom deutschen Markt hin zu anderen Märkten etc.
Ja, das ohnehin, Transformation in der Mitarbeiterschaft der Firma, den Fähigkeiten, die wir als Firma haben, die Fähigkeiten, für die wir auch stehen, abwägen auch teilweise von kurzfristigen Interessen im Vergleich zu dem langfristigen Ziel, was wir verfolgen. Das Ganze zu tun im Zeitalter von AI, ja, das ist natürlich auch etwas, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ist natürlich etwas, was in unserer Industrie sicherlich in der kurzen Frist etwas weniger harten und direkte Auswirkungen hat als vielleicht in anderen Industrien, aber natürlich auch bei uns, also auch vor der Legitimation und Identifizierung nicht Halt macht. Ne? Wie wir heute die Trust-Plattform entwickeln, hat nichts damit zu tun, wie wir vor 3 Jahren Software gebaut haben.
Ja.
Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir die Firma weiterentwickeln, wie wir eine Go-to-Market-Organisation aufbauen, dann ist das alles mittlerweile sehr, sehr stark KI unterstützt, optimiert. Jeden Tag überlegt man sich, welche Tools setzt man ein, um effizienter, produktiver, schneller zu werden.
Ja.
Das alles alleine ohne die Transformation im Business ist schon eine Herausforderung.
Ja, ja.
Und die beiden Dinge zusammen ist auf jeden Fall bringt ein hohes Maß an Veränderungsmanagement mit sich, macht aber auch Spaß. Und tatsächlich sehe ich auch eine riesen Chance für Adinau in den kommenden Jahren und macht Spaß, die zu verfolgen.
Also klingt alles spannend, klingt auch interessant wegen der ganzen Transformation der Märkte. Und was mich, ich meine, du hast ja auch so einen kleinen Payment-Background mit SponsorPay in der Vergangenheit, was ja nah am Payment war, ja doch wieder eher Advertising. Wenn ich mir Payment anschaue, wir haben SEPA, wir haben einheitlichen europäischen Markt, das sind einheitliche Schnittstellen und das seit Jahren, das eigentlich Standard, man diskutiert gar nicht mehr darüber und man vergisst immer noch schnell, dass das jetzt in den KYC-Prozessen, die ja eigentlich auch paneuropäisch von den Vorschriften sind, doch so extrem unterschiedlich und extrem fragmentiert sind und da natürlich auch jetzt nochmal die ganze Konsolidierung drüber gehen muss mit allen Chancen und Risiken, die damit verbunden sind.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass ihr heute eben Das Problem ja ist, dass es auf der EU-Ebene gewisse Richtlinien gibt, aber keine verbindlichen Schnittstellen und keine verbindlichen Standards. Und das wird sich eben ändern. Und dann werden wir ab 27, 28 sehr, sehr schnell sehen, dass sich das ein ganzes Stück weit dem Zahlungsmarkt in irgendeiner Form anpassen wird.
Ja, wir brauchen einen harmonischen paneuropäischen Markt. Alle diese lokalen fragmentierten Strukturen machen eigentlich keinen mehr Sinn, treiben nur die Kosten hoch und wollen ja eigentlich alle möglichst einfache Prozesse, möglichst wenig Regulatorik haben.
Ja, am Ende geht es ja natürlich auch darum, wenn man sich heute anguckt, wie sich die Welt außerhalb Europas verändert. Wir sprechen gerne davon, dass wir den europäischen Markt haben wollen. Wir wären wahrscheinlich, was die Anzahl der Marktteilnehmer angeht, einer der größten Märkte der Welt, was die Wirtschaftskraft angeht, nicht weit davon entfernt. Und Zahlungsverkehr, Identität, gerade im digitalen Leben zu bestätigen bei hochwertigen Transaktionen, ist ein absolutes Muss in diesem Zusammenhang.
Ja.
Und auch von daher macht die Harmonisierung Sinn. Man kann sagen, ist sie überfällig oder ist sie nur fällig, aber macht auf jeden Fall Sinn, das zu betreiben. Die Chancen sind riesig. Wird allerdings auch noch eine Weile dauern, bis das alles einmal durch das System durchgewaschen ist. Also ich erwarte nicht, dass wir am 10. Juli 27 EUDI-Wallets haben und dann irgendwie im September 100% der Nutzer, der Europäer sie nutzen werden. Aber es wird eine Harmonisierung und eine Effizienzsteigerung in diesem Bereich stattfinden. Man wird auch das Thema Legitimation, Identifizierung in sehr viel mehr Anwendungsfälle einbauen können, weil es einfacher und standardisierter wird. Heute mache ich das, wenn ich nicht unbedingt muss, nicht, weil es mir meine Konversionsraten ruiniert. Wenn es da einheitliche Standards gibt, dann wird das auf jeden Fall auch helfen, sozusagen die Qualität der Transaktionen in ganz Europa besser zu machen.
Ja, dann drücke ich die Daumen für die nächste Phase eurer Reise, dass das sehr gut sich entwickelt, dass wir vor allem, ich habe es ja anfangs gesagt, den paneuropäischen Champion oder einen weiteren paneuropäischen Champion aus Deutschland bekommen. Ihr seid auf dem besten Weg dahin und ihr habt das Ganze sehr unternehmerisch getrieben und das finde ich immer sehr gut, weil ich in dem Bereich IDENT immer sehr viel Thesenbasiertes sehe, was weit weg vom eigentlichen Business ist. Und von daher, das auch, was du alles erzählt hast, klang sehr, sehr nah am Business, sehr, sehr nah am Unternehmertum. Und das finde ich sehr gut und ich hoffe, unsere Hörer auch. Habe ich noch was vergessen zu fragen, bevor wir jetzt das Schluss machen?
Nee, ich glaube, wir haben einen weiten Bogen gedreht über das ganze Feld in der vergleichsweise kurzen Zeit. Bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Bin großer Fan von Payment & Banking. Immer interessante Themen, die ihr habt und mir hat viel Spaß gemacht und freue mich auf den nächsten Termin.
Ja, wunderbar. Danke dir. Mach's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss, Jochen.